Mein Name ist Emanuel Wieler, ich bin Wissenschaftler, Molekularbiologe am Max-Selberg-Center in Berlin. Wir machen biomedizinische Grundlagenforschung in der Molekularbiologie. Das bedeutet, wir gucken uns an, was geschieht in Zellen, welche molekularen Prozesse, was ist mit Genen, wie werden die aktiviert und wie führt das dann auch zu irgendeiner Erscheinungsform, zu irgendeinem molekularen Prozess.
Ich habe gehört, du bist in der aktuellen Diskussion zum Thema Geschlecht befragt worden. Was war das für ein Anlass?
Das war die Wissenswerte in Bremen. Das ist eine Konferenz für Wissenschaftskommunikation. Das sind vor allem Wissenschaftsjournalistinnen und Journalisten, die da teilnehmen, auch einige Leute aus der Wissenschaft, wie ich selber. Da geht es vor allem auch darum, zu reflektieren, darüber zu diskutieren, wie kommunizieren wir Wissenschaft.
Die Frage dieser Veranstaltung war, wie viele biologische Geschlechter gibt es?
Ich habe die Frage quasi so beantwortet, dass ich einerseits mal erwähnt habe, eben, dass es jetzt wirklich so aus der Perspektive der Biologie gesagt habe, eben, da gibt es verschiedene, in den verschiedenen Disziplinen der Biologie auch verschiedene Konzepte. Was ja oft in der Öffentlichkeit vorkommt, dass man sagt, ja, es gibt ganz klar zwei Geschlechter und man beruft sich dann auf die Keimzellen, also Samen- oder Eizellen, und die Menschen haben entweder das eine oder das andere, in manchen Fällen auch weder noch oder es funktioniert nicht oder was auch immer. Und deswegen gibt es zwei Geschlechter. Dem habe ich auch etwas in der Molekular, in der Biologie selber gegenübergestellt, nämlich eher diesen molekularbiologischen Ansatz, wo man sagt, ja, wir haben einen Genotyp, also zum Beispiel eine unterschiedliche Zusammensetzung von Chromosomen, XY oder XX oder XXY oder was auch immer, das dann zu einem gewissen Phänotyp führt. Und das betrifft natürlich nicht nur die Geschlechtschromosomen. Ich habe als Beispiel ein Enzym genommen. Das ist wichtig für die Entstehung von Dihydrotestosteron. Das ist so ein Androgen, also hilft bei der Ausprägung männlicher Geschlechtsteile. Und bin eben darauf eingegangen, dass es da ganz viele verschiedene Varianten von diesem Enzym gibt. Und dann auch natürlich unterschiedliche Ausprägungen von zum Beispiel, wie die Geschlechtsteile genau aussehen, aber das hat auch einen Einfluss auf die Geschlechteridentität. Und dann das Zweite, worauf ich eingegangen bin, und das ist mir auch ein wichtiges Thema, ist, was macht man jetzt mit diesen Erkenntnissen, die aus der Biologie da rauskommen in der Gesellschaft? Und ich habe angemahnt, dass man eben zum Beispiel in den aktuellen Diskussionen um das Selbstbestimmungsgesetz sich da sehr zurückhalten soll, beziehungsweise aufpassen muss, wenn man irgendwie daherkommt und sagt, ja, in der Biologie gibt es zwei Geschlechter und deswegen muss man dieses Selbstbestimmungsgesetz ablehnen. Da finde ich, da muss man sehr vorsichtig sein, auch diesen Moment feststellen, wo irgendwie biologistisch argumentiert wird, um eine gesellschaftliche Frage zu verhandeln.
Wenn wir Geschlecht in einem evolutionsbiologischen Kontext verstehen wollten, dann sind ja Geschlechtschromosomen eigentlich eine sehr moderne Entwicklung der biologischen Evolution. Das ist ja nicht der Anfang von Geschlecht. Wer hat Geschlecht erfunden?
Also wenn wir jetzt rein auf die Evolution der letzten Milliarden Jahre zurückgucken, eben es gibt also die Feststellung, dass das vor ungefähr einer Milliarde Jahre war, so als sich die ersten ganz primitiven Lebewesen auf der Erde so begonnen haben, so ein bisschen komplexer zu werden. Und was zur Komplexität beigetragen hat, ist eben diese sogenannte sexuelle Vermehrung, also dass das Erbgut von zwei Individuen sich vermischt und dann ein neues Individuum da mal rauskommt. Und man kann in der Biologie grundsätzlich sagen, dass Komplexität und je mehr Varianten entstehen können, desto besser. Also wo wir das ja sehen, das ist eigentlich auch mein Hauptforschungsthema zurzeit, ist mit diesem Coronavirus. Das macht ja auch ganz viele Varianten und dann setzen sich diejenigen durch, die am besten sich ausbreiten können oder mit der existierenden Immunität umgehen können. Also grundsätzlich Komplexität, Variabilität, Diversität ist in der Biologie etwas sehr Gutes und Günstiges. Und so Geschlecht hat quasi dazu beigetragen, in diesen Milliarden von Jahren von Evolution quasi die Komplexität und die Diversität zu erhöhen.
Das Coronavirus vermehrt sich ja nicht geschlechtlich, sondern der evolutionäre Faktor des Coronavirus ist ja die reine Fähigkeit der Mutation. Die geschlechtliche Vermehrung hat ja erst den Faktor genetische Varianz in die Evolution gebracht und damit den entscheidenden Impuls gegeben für die kambrische Explosion. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, das kann man so sagen. Eben weil was ja geschieht, wenn sich das Coronavirus, wenn sich das vermehrt, das kann sich nur quasi selber, mit sich selber Mutationen machen. Und wenn sich jetzt zwei Individuen zusammenkommen und dann ein neues Individuum daraus rauskommt, gibt es eine zufällige Zusammensetzung der Eigenschaften, also der genetischen Eigenschaften der beiden Eltern quasi. Und dadurch gibt es noch ganz neue Möglichkeiten von Diversität. Und das ist natürlich, das ist ja das, die Denkweise der Evolution, dass man sagt, ja gut, man braucht ganz viel Diversität, damit sich dann am Schluss irgendwie sowas durchsetzen kann, was irgendwie am besten zu den aktuellen Gegebenheiten passt. Eben, das ist dieses Survival of the Fittest. Muss man auch immer wieder sagen, fit bedeutet nicht irgendwie stark oder schnell oder was auch immer, sondern fit bedeutet angepasst.
Ja, diese Idee dieser Superart, sozusagen, wenn man das aus der Sicht des Einzelers sieht, die weiße, blonde, blauäugige, großgewachsene Bakterie, die die Weltherrschaft erringen kann, weil sie so tolle genetische Vorteile hat, die ist ja eigentlich im Sinne der geschlechtlichen Vermehrung undenkbar, weil solange sie sich geschlechtlich vermehrt, ist sie immer dem Gesetz der Varianz unterworfen. Das heißt, selbst wenn es diese Art geben sollte, sie wäre sozusagen aufgrund der geschlechtlichen Vermehrung verdammt dazu, sich zu verändern.
Genau, also Leben verändert sich permanent. Und eben, ich finde, das Coronavirus ist trotzdem ein gutes Beispiel dafür, weil das verändert sich ja permanent. Wir kriegen jetzt immer neue Varianten und so, und da gibt es immer wieder was Neues. Und das ist halt auch beim Menschen so. Das geht einfach viel, viel länger. Oder wir haben ungefähr die gleichen Gene, die Menschen vor 5000 Jahren auch schon hatten. Also auch die gleichen Genvarianten. Aber wenn wir so über einen Zeitraum von irgendwie 10.000 von Jahren gucken, dann verändert sich auch die genetische Ausstattung des Menschen. Und eben, wie gesagt, ich habe es ja vorher erwähnt, oder man darf jetzt nicht den Schluss daraus ziehen und sagen, ja gut, wir leben wie die Steinzeitmenschen, weil was die Menschen ja auszeichnet, ist ja quasi die Kultur und dieses soziale Gefüge und alle diese Möglichkeiten. Und da ist natürlich noch ein ganz anderes Niveau von Komplexität drin. Oder was ja die Menschen unterscheidet, ist nicht unbedingt irgendwelche genetische Variabilität, sondern in welchem Land auf der Erde leben sie, welche Bildung haben sie genossen, welchen kulturellen Hintergrund bringen sie mit, welche Form von Kreativität, von Kunst lebt in ihnen. Also das kommt wie, darf man nie vergessen, wenn wir irgendwie so von der Biologie schwärmen, dass bei Menschen noch ganz, ganz viel darüber hinzukommt, die uns Menschen und uns unsere Individualität ausmachen.
Worauf ich hinaus wollte, ist, dass wenn wir nur auf die Genetik gucken, dann hat die Vielzelligkeit ja in der die kommt aus der geschlechtlichen Vermehrung heraus und die Vielzelligkeit hat ja die musste genetisch kodiert werden, aber letztendlich der Punkt des Geschlechtlichen, der fängt ja viel früher an. Das heißt, gibt es zwei unterschiedliche Regelkreisläufe auf zellulärer Ebene, was das Geschlecht angeht, kann man das sagen? Oder ist das zu einfach?
Ich glaube, das ist ein bisschen zu einfach. Man kann natürlich damit argumentieren, es gibt ja bei Hefe sind ja Pilze, aber Einzeller. Und auch da gibt es zwei, man kann das Geschlechter nennen, die nennt man da A und Alpha. Also das heißt, auch auf dieser einzelligen Ebene gibt es diese Variabilität. Aber sobald man auf die Ebene von Vielzellern geht, ist es ja so, dass wir eine ganz große Vielfalt von Zellarten in unserem Körper drin haben. Oder es gibt irgendwie Neuronen, also im Hirn was, es gibt Hautzellen, Zellen, die irgendwie das Immunsystem, die Antikörper herstellen, es gibt Zellen, die irgendwie Nahrung verdauen und so weiter. Und natürlich spielt da diese genetische Ausstattung, ob es jetzt die Geschlechtschromosomen sind oder was anderes, spielt da schon eine Rolle, aber da ist, also Geschlecht ist dann nur ein Element, das dazu beiträgt, irgendwie diese Vielfalt zu etablieren.
2 Milliarden Jahre lang teilen sich Eukaryonten durch Zellteilung. Haploider Chromosomen.
Ja, ja.
Vor 2 Milliarden Jahren
gab es die Verdoppelung. Ja.
Gab es die Verdoppelung. So, und die waren Isogameten. Die waren identisch. Sie haben zwei interessante Sachen erfunden. Das eine ist ausprobieren, passt die andere Hälfte, das ist Sex. Deshalb sind wir alle homosexuell. Und das Zweite, ja, das ist einfach, das bleibt einfach. Das ist eine evolutionäre Setzung. Und das Zweite ist die Unterscheidung zwischen männlich, weiblich oder hast du nicht gesehen, was für Geschlechter auch immer. Wir können das mit der Binarität machen, weil Binarität macht ja Sinn, weil es zwei Zellen sind. So, und aus dieser Entwicklung hat sich eine Di- oder Polymorphie entwickelt, wie auch immer. Na? So, jetzt hast du die Situation, eine Samenzelle und eine Eizelle kommen zusammen und der Prozess, dieser evolutionäre Prozess wird nicht vergessen, sondern der bleibt. So, und in dem Moment, wo die sich teilen, bekommen immer 300 Milliarden Zellen teilen sich jeden Tag bei uns und jedes Mal, wenn die sich teilen, bekommen die eine Geschlechtsinformation. Und wenn du es aus meinem Verständnis siehst, gibt es drei Informationen, nämlich kein Geschlecht, männlich, weiblich. Mhm. So. Na, deshalb sind wir eigentlich diverse Lebewesen. Wir bestehen aus Zellen, die gar kein Geschlecht haben, wir bestehen aus Zellen, die männlich kodiert und weiblich kodiert sind. So, und wenn nun in meinem Fall beide Hälften eine weibliche Kodierung hätten, und da es ja um Biologie geht, ist es nie einheitlich, aber die überwiegende Anzahl meines Körpers eine weibliche Kodierung hätten, dann würde mein Körper immer sozusagen die Information senden, Cornelia, du bist ein Mädchen. Und dadurch, dass Geschlechtschromosomen sind erst mit komplexeren Körpern entstanden, na, und das ist ja auch ein kompliziertes Thema, diese Geschlechtschromosomen. Erst als die geschlechtlichen Körper komplexer kodiert werden brauchen, brauchten sie eine genetische Information für diese Kodierung. So, und jetzt gibt es zwei unterschiedliche Kodierungen, nämlich die, die hier vor 2 Milliarden Jahren entstanden ist, um Geschlecht zu kodieren, und die, die danach entstanden ist, um komplexere Körper zu kodieren.
Das Ding ist natürlich, dass alles, was Geschlechtsausprägung angeht, ist nicht nur auf den Geschlechtschromosomen. Das ist, glaube ich, die Schwierigkeit, dass natürlich sind maßgebliche Dinge auf den Geschlechtschromosomen und insbesondere auf dem Y-Chromosom, das sind ja so ein paar wirklich Determinanten drauf, was jetzt, also Gene, die Determinanten sind da drauf. Aber das ist halt nur ein Teil und das ist eben das, was ich vorher meinte, eben so mit diesem Genotyp, Phänotyp, dass wir halt so eine reiche genetische Ausstattung haben und natürlich eben das Y-Chromosom ganz wichtig ist, aber dass wir noch viel Variabilität anderswo im Genom, im Erbgut drin haben, was einen Einfluss darauf hat, auf die physische Ausprägung der Geschlechtsteile, was auch immer, aber auch auf die Geschlechtsidentität.
Man kann es anders erklären, man kann es anders erklären. Also diese Multifaktoralität des Geschlechts, Okay.
Die finde ich wichtig, wenn wir, das finde ich ein wichtiger Punkt, dass wir uns auch nicht immer so auf diese Geschlechterchromosomen konzentrieren, sondern eben quasi die gesamte genetische Ausstattung angucken.
Ja, ich muss den Menschen, die zu mir kommen, eine Erklärung bieten, oder warum sie so sind, wie sie sind und ob die Biologie gegen Trans ist. Na, das ist die spannende Frage. Gibt es eine einleuchtende Erklärung außer dem multifaktoriellen Modell? Das ist die spannende Frage. Aber wir müssen das hier heute nicht klären.
Nee, das finde ich ein guter Punkt, oder? Warum? Ich wollte ja vorher diesen Scherz machen und mich als Betroffener outen, dass ich Cis-Mann bin und dass das okay ist. So. Und das finde ich, das war eigentlich ein Scherz, aber was eigentlich ja dahinter steckt, ist, dass also wir haben ja dass die gesellschaftliche Prägung uns eigentlich sagt, was anders ist und was normal ist. Und man sagt ja quasi so, diese Cis-Sexualität ist so das Normale und Trans ist irgendwie anders. Aber man kann nämlich, LaRosa von Braunheim hat das gesagt, oder? Vielleicht sind ja nicht die Menschen in ihrer Geschlechtsentwicklung gestört, sondern die Gesellschaft. Ich weiß nicht mehr genau, was das Zitat war. Hat irgendwie sowas in dieser Richtung gesagt. Und dass man sich dessen einfach immer bewusst ist, dass die Menschen kommen einfach auf die Welt, die haben irgendwie so eine genetische Ausstattung und dann werden sie irgendwie eine Form von Individuum und das ist halt irgendwie so oder ein bisschen anders und das hat halt das Problem, dieses Individuum, dass es mit einer Gesellschaft konfrontiert ist, in das es sich mit seinem individuellen Sein irgendwie einfügen muss. Und die einen haben es ein bisschen einfacher und die anderen haben es ein bisschen schwerer damit.
Es gibt in der Diskussion um Geschlechter so eine Standardfrage, die immer gestellt wird, um das Thema geschlechtliche Vielfalt ad absurdum zu führen. Das ist die Frage, was ist eine Frau?
Also ich trete den Menschen ja immer gegenüber, ich frage gar nicht, bist du jetzt Frau oder Mann? Ich gucke mir das an, treffe einen Mensch und die Person heißt dann Cornelia oder Hans-Peter oder wie auch immer. Deswegen stelle ich mir eigentlich die Frage gar nicht, was ist eine Frau, weil ich einfach den Mensch als Individuum jetzt wahrnehme und darauf zugehe und wenn diese Person irgendwie sagt, ich bin eine Frau, dann sage ich, ja gut, dann bist du eine Frau. Wenn du dich als Frau fühlst, dann nehme ich dich als Frau wahr, gewissermaßen. Und das ist natürlich ein bisschen anders, als wenn ich jetzt eine biologische Studie angucke, die sich irgendwie ansieht, oder was sind irgendwie Frauen oder Männer. dann wird das in dieser Studie irgendwie definiert und sehr wahrscheinlich nehmen die dann, wenn es in die Biologie oder Medizin ist, nehmen die dann irgendwie Rückgriffe auf die Chromosomenausstattung. Dann kann ich dann auch irgendwie akzeptieren, dass das in diesem Kontext ist, dass dann wirklich die Geschlechtschromosomen, die definieren, was eine Frau und ein Mann ist. Deswegen würde ich jetzt immer sagen, also diese, was ist eine Frau, das ist eine ganz nichtssagende Antwort, aber ich glaube, trifft es trotzdem am besten. Das ist immer kontextabhängig.
Gibt es noch eine Botschaft, die dir wichtig ist für unser Publikum, die ich dich nicht gefragt habe?
Einfach immer misstrauisch sein, wenn jemand kommt und sagt, die Biologie sagt oder das ist Biologie und deswegen müssen wir. Immer daran denken, dass Biologie eigentlich keine normative Funktion hat.
Danke für das Gespräch.
Vielen Dank.